wenn ich wieder sehen kann, was ich gut mache und ich sehen kann, was mein Hund auch gut macht. Die Problemthemen sind ja oft nur ein kleiner Teilbereich, der zwar sehr belastend ist, aber wenn man so auf die Summe des Tages guckt, sind es gar nicht so viele Momente, aber sie fühlen sich so viel an, weil sie halt so anstrengend sind, ja, und weil ich mir viele Gedanken drüber mache.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis-Podcast. Was ist eigentlich dieser gut erzogene Hund? Kann man das überhaupt so beurteilen? Dazu habe ich mir heute Tanja Elias eingeladen und ich bin gespannt, was sie unter einem gut erzogenen Hund versteht. Hallo Tanja, schön, dass du mal wieder im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, ja, freut mich auch hier zu sein.
So, wir reden heute über gut erzogene Hunde.
Ja, ein spannendes und großes Thema. Ich freue mich drauf.
Ich würde gerne mal anfangen mit der Frage, was ist denn für dich ganz persönlich ein gut erzogener Hund?
Für mich persönlich ist es, also mir ist wichtig, dass meine Hunde gut im Leben klarkommen und ich mit denen auch gut klarkomme. Also das ist das Erste, dass es unanstrengend ist für mich und für meine Hunde auch, also von beiden Seiten her. Und dass ich keine Menschen, andere Tiere, also dass ich die Umwelt nicht belästige mit meinen Hunden. Ja, das ist es schon, viel mehr ist es nicht. Und das kann für jeden halt sehr unterschiedlich sein, aber das ist es für mich, ja.
Wenn du jetzt mal so zurückguckst, und du hattest ja schon einige Hunde, also es sind ja jetzt nicht nur die Hunde, die du jetzt hast, sondern du hast ja schon ein paar Hunde vorher gehabt, würdest du dann sagen, dass so das Bild, was vielleicht ein Großteil der Gesellschaft hat, sagen würde oder gesagt hätte zu den Hunden, die du so hattest, dass das gut erzogene Hunde waren?
Ja, ich glaube, dass die Umwelt dass die zu allen Hunden gesagt hätte, sie sind gut erzogen. Bin ich ziemlich sicher, ja.
Woran hätte die Umwelt das vielleicht festgemacht? Also ist jetzt es gibt jetzt nicht die Umwelt, aber man hat ja so ein Gefühl für, man geht raus und manchmal kriegt man ja auch so Kommentare, dass, oh, das ist aber ein gut erzogener Hund oder so.
Ja, also zum einen ist es, glaube ich, dass meine Umwelt beeindruckt ist, dass wenn ich die rufe, dass sie dann sofort kommen. Also das scheinen viele zu überraschen. Also ich habe manchmal, also ich rufe ja meine Hunde ran, wenn jetzt Radfahrer oder Jogger oder Autos kommen. Also wenn ich sehe, die kommen und ich rufe sie auch so rechtzeitig ran, dass die ihr Tempo möglichst nicht verlangsamen müssen. Also das, also wenn ich das sehe und mitbekomme, versuche ich das so zu machen. Und ich bin wirklich erstaunt, wie viele Menschen anhalten und beeindruckt sind und sagen, boah, das habe ich so noch nicht erlebt. Also auf der einen Seite freut es mich, aber auf der anderen Seite schockiert es mich. Ich so denke, also man sieht ja, dass das Leute sind, die viel joggen oder viel Radfahren und dass sie das dass sie das nicht selbstverständlich finden. Das finde ich eher schockierend als das, also klar, ist auch eine Freude dabei. Aber das sind so Dinge, dass ich da gute Rückmeldungen kriege, dass ich die Hunde ungefragt händel. Und ich glaube, es ist auch das Erscheinungsbild. Meine Hunde pöbeln nicht, nehmen sich zurück, ziehen nicht an der Leine, wenn ich irgendwo dran vorbeigehe. Also ich glaube, dass das auch an formalen Dingen so festgemacht wird, dass ein Hund irgendwie schön bei Fuß gehen kann. Mir gefällt das zwar, aber das würde ich nicht unter Erziehung fassen oder das ist nicht der Schwerpunkt für mich in Erziehung, sondern dieses Selbstverständnis, dass wenn ich etwas sage, dass das dann gemacht wird von dem Hund. Also ich erwarte nicht viel von meinen Hunden, aber die Anweisungen, die ich dann gebe, da erwarte ich auch, dass sie die dann einhalten. Also sie haben viele Freiheiten, das ist mir auch wichtig, dass sie nicht unterm ständigen Kommando sind. Aber dass sie dann so funktionieren und das machen, da sind Leute überrascht. Auch, dass sie auf einer Decke liegen in Seminaren, obwohl andere Menschen rein und rausgehen, dass sie auch angesprochen werden können und trotzdem nicht aufstehen oder ein anderer Hund vorbeigeht, das finden viele schon überraschend so.
Wenn jetzt eine Kundin zu dir ankommt und im Erstgespräch ist es und die sagt, sag mal, ist mein Hund gut erzogen? Wie würdest du darauf eingehen?
Ja, also das eine, woran ich es festmache, ist, was hält diese Person für gut erzogen? In welchem Leben lebt die? Also was braucht sie? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ob der Hund gut erzogen ist, ist für mich, wurde dem Hund was beigebracht? ist es abrufbar und ist es auch in Ablenkungssituationen abrufbar. Und wenn ich jetzt sage, in der Erstmaligkeit sollte das funktionieren, im wahren Leben fände ich schon gut, wenn man 2-3 Mal den Hund ermahnt und dann aber auch gut ist, das würde ich schon erwarten. Und wenn aber so eine Dauerpräsenz da ist, ich ständig den Hund ermahnen muss, immer wieder gucken muss, macht er jetzt Quatsch, steigt er mir aus, macht er eigene Dinge, wenn ich den nur über meine Kontrolle halten und steuern kann, dann, das ist für mich kein gut erzogener Hund. Also ich finde das anstrengend für den Menschen, aber ich finde das auch belastend für den Hund, dass man den ständig so im Blick hat und der nicht mal durchatmen kann und eigene Dinge machen kann.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, die du hast.
Ja, also das ist der Teil von gut erzogen, glaube ich, der so allgemeingültig ist irgendwie, dass wenn man so was will, was man vorgibt, dass der Hund das dann umsetzt. Wie gesagt, ne, mit Ablenkung und ja. Jetzt nicht mit ständigem Dauerbeschallung und so weiter. Und der andere Teil wäre ja zu sagen, was versteht welche Person als gut erzogen? Also wenn wir jetzt einen Herdenschutzhund nehmen und der wohnt mit einem Bergschäfer zusammen und bewacht nachts die Schafe und da kommt jemand von außen und der sagt, du kommst hier nicht näher dran, wäre der dann gut erzogen? Fragezeichen. Wenn derselbe Herdenschutz jetzt in einer Stadtwohnung lebt und sagt, Besucher kommt nicht rein, ist er dann schlecht erzogen? Was würdest du da antworten oder was würdest du da sagen?
Das kommt eben da auf die Erwartung an. Also erstmal bringt ja ein Herdenschutz das so, oder ein Herdenschutzhund das so mit sich, dass er seine Leute, seine Herde, seine Gruppe bewacht. Das haben ja viele Herdenschutzhunde im Blut. Und das ist erstmal Normalverhalten. Und dann ist die Frage, wie finde ich das denn? Also regle ich den Hund und sage, okay, ich finde eine Regelung, wie der Hund, der Besuch heile in meine Wohnung reinkommt. Oder habe ich einen Weg gefunden, meinem Hund zu erklären, die gehören zu uns. Und die lässt du bitte rein, also kann ich meinen Hund abbrechen. Und manche werden sagen, ach, ich versuche das gar nicht zu regeln. Also sie haben ein Management gefunden, das geht ja auch, dass sie den Hund wegpacken. Der ist dann im anderen Raum oder bei manchen reicht das schon, wenn man den Besuch reinlässt und der Hund nicht da ist und dann den Hund dazu holt. Das reicht bei manchen Hunden schon, das würde ich eher unter Management kategorisieren. Und es gibt aber auch Hunde oder Menschen, die sagen, nee, ich will den nicht wegpacken müssen, sondern wenn ich sage, Schluss jetzt, lass den rein. Das wäre dann Erziehung, ne? Dass der Hund das dann akzeptiert, an mich abgeben kann und sagt, okay, wenn du das sagst, dann lasse ich den rein.
Wenn jetzt jemand sich einen Hund holt, einen Welpen ins Haus und sagt, ich möchte, dass der die Umwelt nicht belästigt, ich möchte, dass der im Alltag auf mich hört, solche klassischen Dinge wie Rückruf sind mir wichtig, dass er irgendwie handelbar ist, dass ich den mitnehmen kann in Situationen, also auch mal ins Restaurant oder so und dass der da nicht nervt. Was würdest du sagen, wie geht man das am besten an? Wo fängt man überhaupt an? Das sind ja ganz schön viele Sachen, die man da möchte von dem Hund.
Eine große und wichtige Frage. Das eine ist, dass man sich so ausmalt, wie soll mein Leben aussehen? Also wofür will ich den Hund mitnehmen? Und zu überlegen, was brauche ich dann in den Situationen? Und da gibt es ja auch Hundeschulen, die dann auch Vorschläge machen, was gut ist zu üben. Oder man guckt sich auch Hunde an. Also wenn ich jetzt sage, ich will den Hund ins Restaurant mitnehmen, dann mal zu gucken, wie sind denn Hunde in Restaurants so? Und zu überlegen, wie hätte ich es denn gerne? Also ich persönlich zum Beispiel bringe ganz früh meinen Hunden bei, ein Deckenkommando einzuhalten. Finde ich ganz praktisch, weil dann kann ich die Decke ins Restaurant mitnehmen. Das ist so ihr Safe Place, wo sie sich sicher fühlen, wo ich auch auf sie aufpasse, wo sie aber niemals runtergehen, sei denn ich hole sie von der Decke ab, leine sie an und führe sie da runter. Das heißt, ich kann auch mal aufs Klo gehen oder bezahlen und ich weiß, mein Hund ist hinterher auch noch da. Und im Gegenzug weiß der Hund, dass ich allen Ärger von ihm abhalte, dafür sorge, dass da kein anderer Hund rangeht, dass da nicht Menschen einfach ungefragt meinen Hund anfassen. Also das sind so Dinge, die ich persönlich früh beibringen würde. Und da kann man über Beobachtungen, wie andere Menschen die Hunde händeln und was mir gefallen würde erstmal, das ist ein ganz guter Start. Also sich Situationen auszumalen, hinzugucken und zu überlegen, was fände ich denn gut?
Und wenn ich jetzt weiß, was mir gefällt, wie gestalte ich dann den Weg dahin? Also fange ich direkt an, ins Restaurant zu gehen und nehme ich deinen Hund und tue den immer wieder auf die Decke oder wie gehe ich das an?
Lass mich kurz, also es gibt so viele Ansätze, darum muss ich einmal für mich sortieren. Ja. Das eine ist wirklich als Welpe, dass der sich erstmal gewöhnt an verschiedene Situationen, also eine Gewöhnung an Umweltreize ist erstmal wichtig für einen jungen Hund, dass er Dinge kennenlernt, dass er erstmal in dieser Umgebung klarkommt, so würde ich sagen, und weiß, okay, ich orientiere mich an meinem Menschen und dann bin ich safe und das erstmal erleben lernt, das wäre der erste Schritt. Und wenn ich jetzt über so ein Deckenkommando gehen würde, dann würde ich das von Anfang an so machen, dass ich da eine Decke mitnehme, ich stelle den Fuß auf die Leine, dass der Hund schon so eine Idee bekommt. Und das ist natürlich erstmal so ein Handling, aber der Hund hat schon mal so eine Basisstation, hat die Decke kennengelernt, hat die Umgebung kennengelernt. Und parallel dazu ist es eben wichtig, egal ob das ein junger Hund ist oder ein Hund, der noch nicht viel kann, Dinge beizubringen. Also dass ich überhaupt gucke, was brauche ich und da, dass ich dem Hund die Decke erstmal schmackhaft mache, dass ich ihm zeige, das ist schön auf der Decke, indem ich da kuschel oder ihn mit Futter eben motiviere, auf die Decke zu gehen und ihn dann wieder runterhole, dass er ein Deckenkommando lernt. Das wären dann, also diese anlernenden Sachen ist dann im zweiten Schritt auch wichtig oder parallel dazu, das passiert ja meistens parallel, Gewöhnung an die Umwelt, damit sie die Sachen auch in verschiedenen Reizen schaffen. Und das andere erstmal das, was ich haben will, motivierend und belohnend aufzubauen, damit der Hund eine Grundidee hat, was möchte ich von ihm.
Und mache ich das jetzt alles auf einmal? Also Rückruf und Decke und Sitz und Platz und schön an der Leine laufen und nicht andere nerven?
Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Menschen denken, die Hunde werden schon mit so Rückruf, Name, Deckenkommando geboren und sie können das einfach und lernen das so nebenbei. Und das wäre natürlich schon schön, wenn man das Schritt für Schritt beibringt. Und das ist auch so ein Dilemma, dass Hunde so schnell erwachsen werden oder so schnell reifen, dass wir manchmal mit der Erziehung gar nicht hinterherkommen. Das heißt, wenn ich weiß, wie ich Dinge haben will, dann ist im zweiten Schritt auch wichtig zu gucken, wo liegen meine Prioritäten? Also was sind Dinge, die sind nice to have und das andere Dinge, das sind must-haves, weil ich das im Leben brauche. Also zum Beispiel bei unseren Hunden ist, sie müssen Auto fahren können und sie müssen auf der Decke bleiben können, weil wir das für die Seminare schon sehr früh brauchen oder auch in meinem Büro. Ich habe früher ja auch in einer Einrichtung gearbeitet, in einer Suchthilfeeinrichtung und da wollte ich meinen Hund mitnehmen können und dann habe ich auch sehr früh ein Deckenkommando mitgebracht, damit mir mein Chef erlaubt hat, dass ich den Hund mitnehmen kann und der da nicht irgendwie so wild durch die Gegend flitzt und meine Patienten dann belästigt. Also da zu überlegen, was sind Sachen, die brauche ich unbedingt, die fängt man natürlich gleich als erstes an, dass man da schon mal einen Startschuss setzt und das würde schon helfen, dass man da eine Sortierung für sich findet und da sich nicht so orientiert, wie machen es andere, sondern zu gucken, was brauche ich in meinem Leben, was finde ich gut und wichtig.
Ich habe ganz häufig KundInnen, die aus Hundeschulen kommen und schon einige Hundeschulen hatten und dort dieser anlernende Bereich ganz gut gemacht wurde, auch im Welpen, Junghundealter, heute gerade wieder ein Erstgespräch eben gehabt und Hunde auch häufig Hütehundtypen zum Beispiel, die total gerne lernen und die sind total am Start, wenn es so darum geht, diese Dinge abzurufen. Aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt und mit einer gewissen Belohnungsidee dahinter.
Erwartung.
Ja, ja, genau. Also ja, okay, das mache ich, weil ich kenne diesen Trick in Anführungsstrichen, finde ich super. Aber dann, wenn es verbindlich wird, bricht es ab. Und das heißt nicht, dass nicht sowas wie pöbeln oder zu Hause die ganze Zeit rumkläffen oder solche Themen eben nicht vorkommen. Wo ist da der Punkt, warum geht's da nicht weiter und warum sind so viele damit so überfordert? Sie haben ja alles gegeben, also sie haben ganz toll angelernt und ja, sie waren in der Welpengruppe, im Junghundekurs, in der nächsten Erziehungsgruppe. Sie haben das im Alltag umgesetzt und sie haben die tollen Kekse mitgenommen und dann auch die noch tolleren auch noch dabei gehabt. Warum ging's da nicht weiter?
Also erstmal dieser formale Bereich, du hast es ja schon so benannt, dass das wie so ein Trick für den Hund ist und so sehe ich es auch, dass dieses Anlernen erstmal etwas ist, was Spaß macht, was Freude macht. Also ich würde das, diese formalen Inhalte auch als Beschäftigung sehen, aber es hat eine gute Schnittmenge mit der Erziehung. Das heißt, es ist auch eine gute Vorbereitung dann auf den Erziehungsaspekt, also was ich damit meine. Du hast es ja so schön beschrieben, solange der Hund einen großen Nutzen daraus hat, also gerne Futter nimmt und es gutes Futter dafür gibt, dann macht der Hund das gerne. Und dann kommt man aber irgendwann an den Punkt, wo der Hund sagt, ach, ich habe jetzt genug gutes Futter gehabt, der andere Hund ist mir wichtiger oder dem Ball hinterher zu rennen oder einfach irgendwo zu schnüffeln, am Mauseloch zu buddeln oder im Wasser zu bleiben. Also sie haben dann andere Motivationen und das entsteht natürlich auch über das, also je selbstbewusster sie werden, desto älter sie werden, desto mehr eigene Ideen haben sie, desto unabhängiger werden sie. Und dann merkt man, dass bei manchen Hunden das mit dem Keks nicht mehr reicht. Ja, weil der nicht so wichtig ist wie das, was sie vorhaben. Und das ist dann, wo die Schnittmenge kommt. Also das Anlernen ist wichtig. Ich finde das auch einen wichtigen Aspekt. Also ich finde, das macht auch was mit der Beziehung, dass man sich lesen lernt, auch guckt, wie lange kann sich ein Hund konzentrieren. Ja, wie schnell kann ich vorwärts gehen? Was für ein Lerntempo hat mein Hund? Und der lernt auch, wie ich kommuniziere, was mir wichtig ist. Also das so als Basis zu haben. Aber es darf eben da nicht stehen bleiben, sondern irgendwann muss ich auch sagen, so und jetzt nicht nur für Leckerchen, sondern für mich quasi. Und da spielt natürlich die Beziehung sehr rein, dass ich einen Status habe. Da haben wir in verschiedenen Podcasts ja auch schon drüber gesprochen, dass wie ernst mich der Hund nimmt, dass das natürlich auch Auswirkungen auf die Erziehung hat und ob er mir gehorchen wird oder nicht, ob er mir folgen wird. Gehorchen ist mal so ein fieses Wort, weil letztendlich geht es ja darum, meine Anweisung zu befolgen, ja, dass er mir vertraut, dass ich einen Plan habe und weiß, was richtig ist oder was jetzt gut ist in der Situation.
Wenn ich jetzt einen Hund habe und ich habe dem was angelernt und dann setze ich es schon durch und ich habe das auch so gemacht und ich habe auch Ablenkungen gesteigert, aber es wird trotzdem immer nicht so richtig verbindlich. Was könnten da Fehler sein, warum es da nicht weitergeht? Und jetzt auch angenommen, ich habe auch an der Beziehungsstruktur gearbeitet, aber es ist trotzdem immer, es bleibt immer so ein Ticken unverbindlich. Das ist jetzt natürlich kein konkreter Fall, da müsste man jetzt konkret nachfragen, aber vielleicht hast du ja so eine Idee, was gäbe es da für Sachen, wo man dann nochmal genauer hingucken kann, wenn man schon diesen Schritt weitergegangen ist.
Ja, wir können es ja mal am Rückruf festmachen. Ich finde, das ist so ein Thema, wo das oft auftaucht. Also ein Hund, ich habe einen sauberen Rückruf beigebracht, ich habe sogar von Menschen, die ihn füttern, kann ich den Hund zurückrufen und ja, in so Ablenkungssituationen funktioniert das schon ganz gut. Und dann ist es so im Alltag, ich laufe und denke, ah ja, der Hund sollte da, also der ist irgendwo auf dem Feld, ist es matschig da oder der will, nehmen wir mal eine Pfütze, der will in diese Pfütze rein, ich rufe den Hund zurück. Und jetzt habe ich gar nicht überlegt, dass ich den Hund zurückgerufen habe, sondern ich hatte nur den Plan, geh nicht in diese Pfütze. Und dann ist es oft, dass wir im Alltag diesen Rückruf gar nicht bis zum Ende durchziehen, sondern es reicht uns, wenn er von der Pfütze ablässt und wir gehen dann einfach weiter und beenden das nicht. Das heißt, wir haben zwar gerufen, der Hund ist auch gekommen und dann kümmern wir uns aber um uns selbst, gehen weiter und der Hund ist gar nicht bei mir angekommen. Also für mich wäre ja Rückruf, dass ich ihn rufe, dass er da bleibt, bis ich ihn wieder freigebe und dann kann er wieder eigene Dinge machen. Das heißt, im Alltag sind wir manchmal nicht so konzentriert, im Training schon. Und dann passiert sowas, dass der Hund wenn ich bewusst trainiere und so eine konzentrierte Haltung habe, dass er sagt, ah, jetzt sind wir im Trainingsmodus, da gehorche ich. Im Alltag lernen sie mich anders kennen und wissen dann genau, wann würde ich durchziehen und wann nicht. Wann bin ich konzentriert, wann nicht. Also es ist oft, dass wir selber im Alltag ein bisschen schlampig sind und dann, bis wir merken es dann erst, wenn der Hund in Situationen, die uns wichtig sind, nicht gehorcht. Und es gibt so viele kleine Dinge, wo es uns nicht so wichtig ist, wo wir dann nicht durchziehen. Oder wir haben den Hund zurückgerufen und der pinkelt auf dem Weg. Also was nicht dramatisch wäre, wenn der zuverlässig danach kommt. Ja. Kommt da aber ein Auto gefahren und ich weiß, dass das wichtig ist, den schnell ranzukriegen, dann bin ich sauer und meckere den an, dass er nicht kommt. Aber im Alltag lasse ich es eben durchgehen. Also dass man da, also das ist ein Fehler, glaube ich, dass wir da manchmal ein bisschen rumschludern und das selber gar nicht merken. Also uns über den Hund ärgern und gar nicht merken, dass es unser eigenes Thema war. Also das wird oft erst bewusst, wenn der Trainer das sagt oder die Umwelt was dazu sagt. Oder man sich selber mal auf Video sieht, was man ja auch nicht ständig tut. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, im Training gehen wir ja oft in die Wiederholung. Sagen wir, du würdest meinen Hund mit Futter locken oder du würdest ihn streicheln und die Aufgabe wäre, ihn aus diesem Streicheln abzurufen. Jetzt hat das nicht funktioniert. Mein Hund bekommt Ärger, dass er nicht gekommen ist. Daraufhin kommt er zurück und dann würde ich ja im Training den Hund wieder zu dir schicken. Du streichelst ihn wieder, ich rufe ihn zurück und das würde ich öfter machen, als dass es Ärger gegeben hat. Also dass möglichst die Bestrafung einmal da war und dann zwei, dreimal der Hund das richtig gemacht hat, weil das ist ja, was er lernen soll. In der Trainingseinheit ist uns das sehr bewusst und die meisten von uns machen das, glaube ich, auch. Aber im Alltag ist es, dass wir oft nur den Hund raushuchen, er hört nicht, wir meckern ihn an, er kommt und damit geben wir uns zufrieden. Und auch da lernt der Hund dann zu unterscheiden. Und dann überlegt er eben, ja, wie wichtig ist denn der Ärger? Wie weit bist du denn weg? Wie viel Ärger kannst du mir machen? Und dann lernen sie, ah ja, hier bin ich weit genug weg. Das dauert, bis meine Besitzerin oder mein Besitzer an mich rankommt. Kann ich das erstmal fertig machen? Also ich glaube, das sind so Dinge, die sich so einschleichen. Und manches ist auch, dass man nicht so klar in den Kommandos ist, dass man die Kommandos wechselt, ohne dass man das merkt. Dass man rangerufen hat und dann merkt man, das Auto kommt, dann sage ich einen Sitz und dann macht er keinen Sitz, dann mache ich einen Bleib und also ich habe drei Kommandos gegeben und das letzte hält er dann irgendwie ein. Also das ist jetzt eine Notsituation, aber es passiert eben auch in Situationen, wo ich im Grunde das erste einfordern könnte und sagen, nee, das habe ich gegeben, also bleibe ich jetzt auch da dran und kläre das. Und ja, da springen wir auch oft in den Kommandos.
Mhm. Was ich auch beobachte bei vielen Hunden, also ich habe ja selber so einen Kandidaten, der ist ein Meister darin, Situationen zu lesen und zu checken, wie verbindlich ist hier gerade was. Also ich weiß nicht, der hat da wie so einen Sinn für irgendwie.
Ich habe schon Angst vor der nächsten Frage. Ich hoffe.
Also nein, ich.
Ich hoffe, ich rede mich hier nicht um Kopf und Kragen jetzt.
Es gibt noch gar keine Frage. Es ist erstmal so die Beobachtung, die Anerkennung, selbst wenn man sehr bemüht ist, wie schwierig es manchmal sein kann, Situationen zu stellen, die super alltagsnah sind, aber man sich sozusagen bewusst ist und sagt, ey, ich kann jetzt mit Zeit hier schön einmal in die Wiederholung gehen, das ist hier keine Notfallsituation, wo ich den Hund zurückrufen muss oder so, dass es da halt auch einfach wirklich saugeschickte Hunde gibt, wo man wirklich dann auf dem Spaziergang faken muss, mit jemandem zu telefonieren, mit der man merkt, so, ich setze hier auch Sachen durch, wenn ich mit anderen Leuten im Gespräch bin oder so, ne, also ich merke häufig ist für viele HundehalterInnen und ich nehme mich da gar nicht mit raus, ist die wirkliche Ablenkung im Alltag zu stellen, um zu trainieren, eine große Herausforderung, wenn die Hunde das so merken und so eine starke Unterscheidung machen zwischen, ja, das ist jetzt so eine typische Trainingsablenkung und das ist jetzt eine wirkliche Ablenkung. Da muss man schon manchmal auch echt kreativ werden, so, ne, da gute Situationen zu schaffen.
Ja, kreativ oder achtsam sein. Also hier, glaube ich, geht es darum, so eine gute Balance zu haben. Also ich glaube, viele haben auch so eine Sorge davor, was falsch zu machen. Wenn ich das einmal nicht durchziehe, dann ist meine ganze Erziehung zusammengebrochen, was ja Quatsch ist. Das heißt, man kann auch, und ich finde das auch wichtig, dass man auch im Erziehungsbereich auch mal wohlwollend ist und alle fünfe gerade sein lässt. Das heißt, hat der Hund einen anstrengenden Tag gehabt und ich auch oder ich habe den jetzt aus einer Situation rausgerufen, die sehr schwierig war. Der kommt nur halbherzig und nur sehr langsam, dass ich mich dann auch mit diesen Dingen zufrieden gebe und sage, ja, ich hätte den gar nicht dahin rennen lassen sollen. Da habe ich nicht aufgepasst. Jetzt ist er schon zurückgekommen. Jetzt nörgel ich jetzt nicht noch an den Kleinigkeiten dran. Also, dass man da auch so ein gutes Gleichgewicht findet zwischen im Alltag die Situation zu nutzen. Also man muss sie gar nicht immer stellen, sondern dass man sich so ein Thema aussucht und sich beobachtet und guckt, wie konsequent bin ich denn? Und an vielen Stellen zu überlegen, kann ich den Hund nicht sichern, statt das zu regeln? Also Dinge, die ich nicht regeln kann oder die noch nicht safe funktionieren, dass man die managt. Und das kostet erstmal Zeit und Überlegung, sich da einen Plan zu machen. Und es wäre aber viel entspannter für beide, für Mensch und Hund, wenn man so sagt, Mensch, da sind wir noch nicht, der Rückruf ist gerade schlechter geworden. Also das ist gerade, wenn Hunde so in die Pubertät kommen und die Dinge nicht so funktionieren, muss ich dann probieren, unangeleint an dem anderen Hund vorbeizugehen oder kann ich ihn dann nicht anleihen, bis irgendwie diese hormonellen Schübe vorbei sind und trainiere dann im Training nochmal, dass ich das nochmal nachtune, wenn ich den Kopf dafür habe, dass ich eben nicht immer präsent sein muss, dass ich auch mal abschalten kann. Und das ist oft eine Frage der Organisation und das ist mein Eindruck, dass viele das anstrengend finden, darüber nachzudenken. Aber wenn man einmal so einen Fahrplan hat, dann glaube ich, wird es das Leben viel leichter machen, weil ich dann eben nicht ständig präsent sein muss und alles regeln muss. Ist das so nachvollziehbar, wie ich das meine?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also hab ich gerade noch mal umgezogen hier, neue Lebenssituation mit Kind. Gerade saßen wir noch mal zusammen und gesagt, oh, wir müssen noch mal gucken, wie machen wir es. Und dann ist dann da ein Schlüssel mehr in dem einen. Also ich habe ja eine Hündin, die alle Türen einfach aufbricht. Und dann ist da mal die Tür so zu, dass da ein Riegel vor ist. Und da ist ein Kindergitter und solche Sachen, solange wir da keine Kapazität haben, weil man eben Sachen nicht regeln kann, sind einfach Managementmaßnahmen angesagt. Genau.
Ja. Und dann nur Menschen finde ich nicht gut. Also ich finde, dass Erziehung den Hunden auch Halt und Sicherheit und Orientierung gibt. Also ich finde, in unserer Gesellschaft gibt es immer mehr so die Extremen. Die einen, die alles richtig machen wollen, vielleicht auch an manchen Stellen zwar gut gemeint, aber zu viel richtig
also
machen wollen.
Zu viel
und
erziehen,
dadurch einen Druck.
Damit? Oder die so übererziehen?
Ja, zu viel erziehen. Und das auch zu richtig machen wollen, also zu nach Lehrbuch, das zu doll nach Lehrbuch machen. Also das Gefühl ein bisschen, sie haben Gefühl für ihren Hund, und aber die Struktur steht über dem Gefühl. Weißt du, wie ich meine? Ja, es ist jetzt vielleicht ein zu großes Wort, aber dass das so zwanghaft oder so dogmatisch, das muss richtig gemacht werden. Ansonsten bricht alles zusammen, und sich selber so einen Druck machen, und dieser Druck überträgt sich auf den Hund. Und ich glaube, dass manche Hunde dann auch aussteigen, weil sie das nicht leisten können, weil das zu viel für sie ist. Ja, und dann ist natürlich die Verzweiflung, ich trainiere doch schon so viel, ich gucke auch, ob mein Hund das leisten kann oder nicht leisten kann, aber es ist mehr dieser Anspruch, der sich auf den Hund überträgt, und für diese Menschen würde ich mir mehr Gelassenheit wünschen, dass die den Hund auch mal Quatsch machen lassen, wenn das in einem gemäßigten Rahmen ist, und sie sich selber auch erlauben, sagen, ach, das ist mir durchgerutscht oder das habe ich nicht gut geregelt, und dann nicht so hart mit sich ins Gericht gehen. Also meistens ist es die Härte sich selber gegenüber, aber es überträgt sich auf den Hund, ob man das will oder nicht will, bei sensiblen Hunden, die sehr stimmungsanfällig sind. Ja. Und dann gibt's die anderen, die mit so vielem zufrieden sind, wo ich so denke, Mann, ja, das ist ein netter Hund, der attackiert vielleicht keine anderen Hunde oder springt auch keine anderen Menschen an. Aber es gibt viele, die, wo ich so denke, die können gar nichts. Die können noch nicht mal sitzen bleiben, selbst ohne Ablenkung. Also sie können zwar Sitz machen, aber sie können nicht sitzen bleiben mal für eine längere Zeit, weil ich irgendwas am Handschuhfach irgendwie holen will, und dann ist der Hund schon dreimal aufgestanden. Und da finde ich, ja, ich finde es auch ein bisschen so eine soziale Vernachlässigung, die Hunde nicht zu erziehen, auch wenn sie nett sind. Also ich glaube, dass den Hunden das gut tut, und das macht, also es geht nicht nur um das Ergebnis, sondern es geht auch um das Miteinander, was man da erreicht. Und du hast das vorhin, die Verbindlichkeit, ja, dass der Hund weiß, was ich will und was ich nicht will, und damit lernt er mich auch ein bisschen kennen. Und ich muss natürlich auch auf die Bedürfnisse des Hundes gucken, was braucht mein Hund, was mag mein Hund. Aber manche Dinge, also so ist zumindest meine Haltung, muss mein Hund auch machen, auch wenn er da gerade keine Lust drauf hat. Ja? Ich tue auch manche Dinge für meinen Hund, wo ich keine Lust drauf habe. Ja? Bei Regen spazieren zu gehen, weil ich weiß, das braucht er. Jetzt um ein Beispiel so zu nennen. Mhm. Und das muss, ich finde, es ist eine Beziehung, und da muss es auch ein bisschen geben und nehmen sein. Und ja, da ein gutes Gleichgewicht zu schaffen.
Wie sehr um einen gut erzogenen, im Sinne gut angepassten Hund zu haben, wie wichtig ist dafür ein gut ausgesuchter, ein gut ausgewählter Hund?
Sehr wichtig. Also wir haben oft so ein, ich nenne das immer Beuteschema, also ein Hundetyp, der uns gefällt. Und das ist genau der Grund, warum Rainer und ich bei den Retrievern gelandet sind, weil sie unser Leben einfach machen. Also mein Beuteschema wäre ein anderes. Ja, ich wäre mehr für so Bollerköppe, so Amstaffs oder Rottweiler oder ja, das Schäferhunde fände ich auch toll. Die sind mir einfach zu laut in ihrem Fiepen. Ich weiß, es gibt auch andere. Das ist jetzt sehr plakativ, ja. Aber wir haben geguckt, was passt in unser Leben. Wir sind viel seminarmäßig unterwegs, haben viel Hunde, viel Menschenkontakt und wollen nicht immer achten müssen. Also ich habe ja erzählt, dass wir auch Hunde hatten, die kantiger waren, die man immer ein bisschen im Blick haben musste. Und als sie dann verstorben sind und also die haben wir auch sehr gemocht. Ne? Es ist nicht so, dass ich das Gefühl hatte, das waren schlechte Hunde. Aber es war ein viel anstrengenderes Leben. Und wir haben uns dazu entschieden, wir wollen diese Anstrengung nicht mehr. Und die haben auch einen bestimmten Reiz mitgebracht. Also
viel gemocht
die hatten
und auch
andere
viel
Qualitäten.
Von gelernt. Also habt ihr von denen auch viel mitnehmen können für eure Arbeit?
Ja, aber ich lerne von den Retrievern jetzt nicht weniger. Andere Dinge. Mhm. Ja, also das ich finde, wenn man einen Hund hat, der nicht so Themen mitbringt mit Ängsten oder Aggressionen oder so, trotzdem ja, funktioniert ja jeder Hund anders, hat eine andere Art zu lernen, andere Bedürfnisse. Also ich finde, dass ich von jedem Hund viel gelernt habe. Und hier ist es, also ich hatte einfach vergessen, wie leicht ein Leben sein kann, wenn ein Hund nicht so viele Ecken und Kanten hat. Ja, so sehr ich das auch geliebt habe und gerade dieser Schäferhund-Rottweiler-Mix oder was auch immer er war, den habe ich sehr geliebt, ja, obwohl er schon echt so ein Prollarsch war und Hunde auch gerne provoziert hat, ein hohes Aggressionspotenzial hatte. Und trotzdem hat das auch Laune gemacht, mit dem zusammenzuarbeiten, einen Weg zu finden, wie er mit mir kooperiert, dass er überhaupt sich mir anschließt. Und ja, das war schon tricky, den so in Kontakt zu kriegen, dass er keine Gefahr für andere Hunde darstellt. Ja, das war auch spannend und trotzdem bräuchte ich das jetzt für mich nicht nochmal so. Weil es eben auch diese Anstrengung war. Man muss immer also es ist natürlich auch immer mal zu Beißvorfällen gekommen, wo man unachtsam war. Ja, also jetzt mit dem Knallkopf, den ich gerade beschrieben habe, nicht, weil der nicht schnell zugebissen hat. Und trotzdem, wenn ich ein Seminar gehalten habe und dann merke ich, dass der schon seit einer halben Stunde da irgendeinen Hund fixiert. Und der irgendwann total durchdreht und aber mein Hund war der Auslöser, ich habe es gar nicht gemerkt, ja. Wo ich mich dann nur entschuldigen kann und sage, du habe ich nicht mitgekriegt, sorry, sag mir Bescheid. aber der andere Hund, der hat ja wirklich auch zugebissen und da muss man halt die Umwelt auch so im Blick haben. Ich muss immer gucken, läuft da ein unangeleinter Hund? Was mache ich, wenn der in meine Gruppe läuft und welchen Hund regle ich zuerst? Also wir haben ja schon lange Zeit auch Mehrhundehaltung und das ist einfach sehr anstrengend, weil ich ja auch die Unachtsamkeit meiner Umwelt immer einkalkulieren muss und im Blick haben muss, wie bewegt die sich und was tut sie. Ja, auch bei diesem Schäfer- und Rottweiler-Mix, ich war auf so einem Stadtfest und der war Fremden gegenüber jetzt, also der hätte die nicht angegriffen, aber er brauchte sie auch nicht. Und da kommt so eine Frau, stürzt sich auf den Boden und nimmt meinen Hund so in den Arm, also wie in Schwitzkasten. Und ich hatte so eine Angst, dass mein Hund zubeißt, weil der das nicht witzig fand. Und der hat sich so mit allem gesträubt.
Oh
und
Gott, oh
ich musste die wirklich da wegdrücken. Und solche Dinge, das passiert ja zum Glück nur einmal im Leben. Aber es gibt manchmal so skurrile Situationen, wo man so denkt, was denken sich die Menschen dabei? Ja? Und auf sowas muss man halt immer vorbereitet sein. Hat man jetzt so einen Golden Retriever oder nicht, dass kein Golden Retriever beißen würde, das meine ich damit nicht. Ne? Es gibt natürlich auch andere Golden Retriever, aber unsere Hündin, das wäre jetzt nicht
eine
so ihre erste Strategie.
Eine gut ausgesuchte Golden Retriever-Hündin auch. Ja,
genau, eine gut ausgesuchte, das ist sie in der Tat. Und trotzdem können auch da auch eine gute Zucht ist erstmal der Versuch einer guten Zucht und was da am Ende bei rauskommt, kann man ja hundertprozentig auch nicht sagen. Ne? Und dann weiß man immer nicht, ist es die Genetik, ist es mein Herangehen? Das ist ja, glaube ich, was diese Frage stellt sich ja jeder, der sich für Hunde interessiert. Ne? Wie viel Einfluss habe ich? Habe ich einen guten Einfluss? Mache ich das richtig? Und an manchen Stellen machen wir uns, glaube ich, auch zu viel Gedanken. Also du hast ja auch so Fragen zum Erziehungsbereich gestellt und dann war ja auch, ja, wie war das früher eigentlich? Waren Hunde früher besser oder schlechter erzogen? Und ja, ich glaube,
genau, das
der
war eine
Hörerinnenfrage,
ne? Also
ich
kann sie gerade ja nochmal raussuchen. Hier hat eine Hörerin gefragt, waren die Hunde früher weniger erzogen oder hat das nur keinen gestört?
Und da über diese Frage habe ich mir Gedanken gemacht, habe so überlegt, ja, wie würde ich das eigentlich so einschätzen? Also ich bin ja jetzt 52, also schon ein paar Tage länger auf der Welt. Und also ich glaube, dass es so ein, ich weiß nicht, ob das richtig beschrieben ist, aber so ein natürliches Zusammenleben gab. Also es gab so ein natürliches Bauchgefühl, was sich gehört und was sich nicht gehört. Also ich glaube, dass die Menschen nicht, also sie haben sich nicht so viel Gedanken gemacht über Erziehung, sondern wenn ein Hund irgendwie zu fest in die Finger gebissen hat beim Leckerchen geben, dann hat es eine Reaktion gegeben. Also entweder hat man dem kein Leckerchen mehr gegeben oder man hat den angemeckert oder ihm eine gesemmelt, weil es weh tat. Also es war so ein ganz natürlicher Impuls, da hat auch keiner irgendwas Schlimmes bei gefunden. Und also es gab
da
so
gab es kein pädagogisches Konzept, sondern eher den Impuls. Ja.
Ja, jedenfalls nicht so krass. Ja. Also natürlich haben die Menschen auch ihre Hunde lieb gehabt, aber sie haben nicht so eine große Rolle gespielt. Also ich glaube, dass die auch mehr Freizeit hatten und in manchen Dingen haben sich die Menschen, glaube ich, zu wenig gekümmert. In anderen Fällen war das aber auch ein gesünderes Maß als jetzt, weil die Hunde eben auch wirklich Hund sein durften, dass man den Hund als Hund gesehen hat. Und manchmal glaube ich, dass wir heutzutage zu viel reininterpretieren und zu viel Gedanken machen und diese Natürlichkeit ein bisschen verloren haben. Das finde ich schade. Ich finde es gut, so zu einem gesunden Bauchgefühl, dafür plädieren wir alle, die bei Karnes arbeiten, plädieren dafür, ein gesundes Bauchgefühl zu haben und nicht nur an so einer Struktur zu hängen. Und das ist eben die Gefahr in der Erziehung. Ich brauche ein bisschen Struktur, um gut erziehen zu können. Und die Menschen hatten früher auch einen Plan, aber sie hatten nicht so viele Anforderungen an den Hund und haben manche Dinge selbstverständlicher gemanagt.
Mhm.
So mein Gefühl.
Wir haben ja jetzt schon verschiedene Sachen angesprochen, warum es vielleicht, also was so Faktoren sind, die in das Erziehungsthema mit reinspielen. Können wir die vielleicht doch mal so ein bisschen sortiert auflisten? Was für Faktoren machen aus, wie leicht erziehbar ein Hund ist oder wie gut ein Hund hört? Ist das nur das, wie viel übe ich mit dem oder was spielt da alles so mit rein?
Also wir hatten ja schon über Genetik gesprochen, also was habe ich für einen Hunde, also was für eine Rasse habe ich und was für einen Hundetyp habe ich innerhalb dieser Rasse. Also ist der sehr eigenständig, wie empfänglich ist der für Lob und Korrektur. Also in der Erziehung brauche ich ja immer beides. Ich muss den Hund motivieren können und ich muss ihn auch begrenzen können. Und ich wollte gerade sagen, je sensibler ein Hund, desto einfacher, aber es stimmt gar nicht. Es gibt auch Hunde, die so krass sensibel sind, dass es dann auch wieder schwierig ist, weil also Rainer hatte mal eine Terbürenhündin und wenn ich angestrengt war vom Tag und mit der spazieren gehen wollte, dann hat die sich schon auf der Straße abgelegt, weil die ja einfach die Stimmung so angenommen hat. Das heißt, da musste ich mich sehr runterregulieren, klar machen, also meinem Hund klar machen oder Rainers Hund klar machen, du bist gar nicht gemeint, das bin nur ich. Und also so sehr sensible Hunde, die einfachsten sind wahrscheinlich die mittleren. Also die weder extrem in die eine Richtung noch in die andere gehen. Die nicht extrem schlau und nicht extrem dumm sind. Die nicht besonders, also nicht lethargisch und auch nicht extrem energetisch sind. Also eine gute Balance im Grundcharakter oder in der Grundenergie und in der Empfänglichkeit für diese Dinge. Und dann ist es auch, passt die Rasse in das Leben, in das ich sie reingeholt habe. Ja, und das braucht vielleicht ein bisschen, bis man versteht, was die mit der Rassebeschreibung gemeint haben. Das ist ja auch immer sehr schön beschrieben. Und dann lebt man mit dem Hund zusammen und sagt, ja, gelesen habe ich das, aber jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Das heißt, das zu sehen ist das eine, das zu erleben ist das andere. An manchen Stellen kann ich noch so ein gutes Konzept haben. bei bestimmten Hundetypen sind mir Grenzen gesetzt. Und die dann zu erkennen und das auch zu akzeptieren, dass ich hier vielleicht nur bis zum gewissen Grad erziehen kann, dass ich dann über ein Management gehen muss. Und das ist ja auch so eine ständige Frage. Es kann einem ja keiner hundertprozentig sagen, kann man mit dem Hund weiterkommen mit einem anderen Trainingskonzept. Das heißt, ich muss mich irgendwann aktiv entscheiden zu sagen, nee, ich habe da wirklich ganz viel Energie reingesetzt und jetzt ist ein Limit erreicht. Also das fühlt sich nicht mehr richtig an oder ich habe das Gefühl, der Hund kann das nicht leisten. Manchmal kann man auch den Hund ruhen lassen, den Stand akzeptieren und dann kann man nach einem halben Jahr oder Jahr nochmal gucken, kann man dann doch nochmal bisschen weiterkommen, aber dieses, ja, wir haben schon viel erreicht, das zu sehen und damit auch zufrieden sein, das würde ich mir auch für manche Mensch-Hund-Teams wünschen. Und dann ist, ich habe ja gesagt, es ist, wie sensibel der Hund ist und empfänglich für Belohnung und auch Bestrafung oder Korrektur. Und es ist aber auch, was bin ich für ein Typ? Also habe ich einen Hund, der klare Grenzen braucht, weil er sie sonst gar nicht wahrnimmt. Und ich bin aber jemand, der Schwierigkeiten hat, Grenzen zu setzen. Also wie ist die Passung zwischen Mensch und Hund? Ja, habe ich einen Hund, der Grenzen braucht und einen Mensch, der gut Grenzen setzen kann, kann das eine wunderbare Passung sein. Wenn das gegenläufig ist, ist es schwierig. Also was bin ich für ein Erzieher? Und ja, ob ich umgekehrt genauso, also wenn ein Hund viel Zuwendung, viel Bestätigung braucht, ich bin aber eher kurz, knapp pragmatisch, ja, dann kann sein, dass dem Hund diese Ansprache fehlt, der Kontakt fehlt, das Lob fehlt und dann geht's darum zu sehen, was brauche ich, was braucht der Hund und sich da aufeinander zubewegen und dann vielleicht das, der Hund könnte vielleicht mehr leisten, ich könnte auch mehr leisten, aber wir müssten uns verbiegen. Mhm. Ja, und dann zu sagen, nee, das passt einfach nicht zu uns, das hier ist ein Agreement oder ein Erziehungsstand, der für uns passend ist, auch wenn vielleicht mehr gehen würde, aber ich müsste mich so anstrengen, mich darauf zu konzentrieren oder das bereitzustellen, was der Hund dann in diesen Momenten braucht, dass ich sage, ist es mir wert? Und das muss halt jeder für sich selber in die Waagschale setzen. Und dann kommen natürlich auch noch verschiedene Trainingskonzepte. Und ich glaube, das ist schwierig heutzutage zu sehen, was sind Trainingskonzepte, die in sich schlüssig sind. Sie klingen ja erstmal in sich schlüssig. Und es braucht auch ein bisschen ausprobieren, um zu gucken, was funktioniert für mich und meinen Hund und ja, da seinen Weg zu finden und auch seinen Trainer oder Trainingsweg zu finden, das ist auch nicht so leicht. Mhm. Ja, und dann auch so einen Trainingsplan zu haben, das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass ich mir eben grundsätzlich Gedanken mache, wo will ich überhaupt hin? Will ich Dinge zum Beispiel, dass der Hund das als Selbstverständnis nicht macht oder darf er Dinge machen und es reicht mir, also sagen wir, der darf bellen, wenn es an der Tür klingelt und ich will aber das abbrechen können oder will ich, dass er generell nicht bellt? Ist das überhaupt möglich, das herzustellen? Also, dass man da auch überlegt, das, was ich mir wünsche, ist das mit diesem Hundetyp, ist das mit dem Hund überhaupt herstellbar und ist es mit diesem Hund herstellbar? Ist es in meinem Leben herstellbar? Also, was bräuchte es im Trainingskonzept und habe ich überhaupt die Möglichkeiten, das so zu machen?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Hast du vielleicht noch ein paar warme Worte für HundehalterInnen, die schwierige Hunde haben, Hunde, die nicht so leicht anpassungsfähig sind an das Leben, was sie haben, also was die Menschen mit diesen Hunden haben, Menschen, die da schon vielleicht auch viel erreicht haben und schon einen weiten Weg zusammen im Training gegangen sind, das heißt nicht, dass nicht mehr geht, aber wo vielleicht wirklich mal so der Punkt ist, erreicht ist, wo man sagt, hey, hier ist jetzt auch mal ein bisschen Akzeptanz, also wo wir vielleicht als TrainerInnen sagen würden, ey, guck mal, wo ihr gestartet seid, mit was für einer Ausgangssituation und was ihr da draus gemacht habt, cool, aber diese Menschen immer wieder dahin kommen, dass sie sagen, es ist so frustrierend, dass es nicht gesehen wird. Also, dass die Umwelt nicht sieht, wie viel Arbeit und Schweiß und Tränen da drin steckt und wie viel Weg. Ja, hast du da nochmal irgendwie so ein bisschen was für diese Menschen, die in dieser Situation stecken?
Das ist eine sehr vielschichtige Frage. Mhm. Weil das eine ist, wie gehe ich mit mir selber um? Also, dass ich selber auch sehe, also brauche ich die Bestätigung von außen? Wofür brauche ich das überhaupt? Ja, also, dass ich mir die Frage stelle, ich weiß doch, dass ich hier viel geleistet habe. Und nicht mir viel geleistet, sondern dass ich viel geleistet habe. So, sorry. Dass ich viel geleistet habe. Und mir eben auch, also selber zu sehen, dass ich immer mein Bestes gegeben habe, auch wenn das nicht immer der optimale Weg war. Das heißt, mit diesen Hunden gibt es nicht einen geradlinigen Verlauf, sondern ich muss ein bisschen ausprobieren. Ich werde schwache Momente haben, wo ich die Dinge nicht hinbekomme. Und dass ich auch so eine Fehlerfreundlichkeit nicht nur für meinen Hund habe, sondern für mich auch. Also wie gehe ich mit mir selbst um? Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich auch gucke, was hat der Hund schon geleistet. Also mir immer wieder, ich rate manchmal auch, filmt jetzt, wo es schlecht ist, filmt mal so eine Sequenz. Und dass man dann nochmal so eine Sequenz filmt nach einem halben Jahr, wenn man so das Gefühl hat, ach guck mal, es ist immer noch nicht gut geworden. Weil man vergisst das, wenn man tagtäglich trainiert. Und das sind ja bei solchen Hunden Themen, wo man mehrfach am Tag mit konfrontiert ist und wo man versucht, einen Weg zu finden, einen guten Weg für sich und seinen Hund. Und man verliert den Blick dafür, was man schon erreicht hat. Und ein Kriterium, hast du auch schon gesagt, ist, wenn mir von außen gesagt habe, oh, der ist schon viel ruhiger geworden. Und dann, das wird der eine oder andere kennen, dass dann kommt so die Stimme, ja, es ist besser geworden, aber gestern war das und das. Ja, und dass man sich hier bewusst macht, ja, wenn mein Gegenüber das so sieht, dann ist das vielleicht eine Momentaufnahme. Aber wenn mehrere Leute das so sagen, dann kann es sein, dass ich nur einen verschobenen Blick habe. Also den anderen zu glauben, dass sie das, also das so anzunehmen, dass sich da was verändert hat, dass die Außenwelt mich und meinen Hund und das Zusammenleben anders wahrnimmt. Und das Gute oder das Positive bei sich zu sehen und den Hund zu sehen, bringt eine entspannte Stimmung. Und das lockert dann auch, wenn ich wieder sehen kann, was ich gut mache und ich sehen kann, was mein Hund auch gut macht. Die Problemthemen sind ja oft nur ein kleiner Teilbereich, der zwar sehr belastend ist, aber wenn man so auf die Summe des Tages guckt, sind es gar nicht so viele Momente. Aber sie fühlen sich so viel an, weil sie halt so anstrengend sind. Ja, und weil ich mir viele Gedanken drüber mache. Und dieses Wohlwollen, diese Leichtigkeit, wenn man die wieder hinkriegt, dann wächst man wieder mehr zueinander und das macht dann auch wieder was im Training aus. Also es wird dann auch leichter in der Erziehung, weil der Hund merkt, ja, es wird auch gesehen, dass ich mir Mühe gegeben habe. Und auch Hunde dürfen schlechte Tage haben. Und oft ist es so, dass gerade wenn wir viel trainiert haben und der Hund macht dann einmal den Fehler, vielleicht auf einem niedrigeren Niveau als sonst oder vielleicht auf dem gleichen Niveau, aber viel, viel seltener, dass wir dann so das Gefühl haben, ach, jetzt ist alles zusammengebrochen. Siehst du, das bringt doch alles gar nichts. Ich krieg's nicht auf die Reihe oder was auch immer dann für Gedanken sind. Und ja, da hilft es manchmal auch so Tagebuch zu führen. Also wenn man ein Mensch ist, der sehr dazu neigt, aufzuschreiben, wie oft ist denn das vorgekommen, auf welcher Intensitätsskala, dass man mehrere Wochen das notiert und dann stellt man fest, ah, es ist schon besser geworden, ich merke es nur gar nicht mehr, weil es mich halt so angestrengt hat, so viel Kraft gekostet hat. Ja. Und dieses Wohlwollen nicht zu verlieren, ich weiß, dass das nicht immer leicht ist, aber es wäre gut. Und nicht so viel auf die anderen zu hören, weil es kann einem keiner erklären, was ein gut erzogener Hund ist. Und ja, es ist vielleicht unangenehm, wenn der Hund pöbelt, trotzdem sich dann immer wieder vor Augen zu führen, das hat vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten noch ganz, ganz anders ausgesehen, sich diese Bilder immer wieder vorzuholen und sich zu freuen, dass das jetzt so gut geht. Dass man überhaupt mit der Person sprechen kann, das war ja vermutlich gar nicht möglich, dass mich eine Person anlappen kann. Also wenn die Person meckert, dann heißt es ja, sie kann auf dem Abstand rankommen, wo es ungefährlich ist oder wo sie sich nicht gefährdet fühlt. Und dann zu sagen, ja, das wäre, also alleine, dass die Person mich anmeckern kann, ist schon ein Zeichen dafür, dass es schon viel besser geworden ist.
Vielleicht hilft es da auch nochmal so ein bisschen zu gucken, mit wem man sich so umgibt, dass man sich auch manchmal Leute, also andere HundehalterInnen, mit denen in Austausch geht, wo mehr eine Bereitschaft da ist, das gesamte Wesen und den gesamten Weg zu sehen und nicht so sehr in dieses Vergleichen zu gehen. Also ich finde das manchmal in Gruppenstunden total schön, wenn man sagt, wow, guck mal, wo ihr vor ein paar Wochen noch wart und was jetzt gerade möglich ist. Und das können so banale Dinge sein und für die man sich dann feiern kann. Und die anderen Hundehalter dann sehen, ach krass, das ist eine ganz banale Sache, aber das war bei dem Mensch-Hund-Team ein Riesenthema. Das ist ja toll, dass das auch gesehen wird und da so eine Freundlichkeit statt ins so Vergleichen geht, wenn man sich da Leute sucht, entweder vielleicht im Rahmen von der Hundeschule, vom Gruppenunterricht oder sei es nur eine Trainerin, ein Trainer, der einen da abholt, wo man ist. Oder auch, es können ja auch Leute, die man auf einem normalen Hundespaziergang trifft, die einfach ein bisschen mehr wissen wollen oder wo man mal mit denen reden kann oder so, dass man das so ein bisschen vielleicht als Ausgleich hat, als jetzt das Familientreffen, wo die Tante, die schon immer Hunde, immer Schäferhunde hatte, sagt, ja, aber meine hätten das jetzt nicht gedurft oder so. Du hast so einen komplett anderen Hundetyp und wirst so bewertet.
Ja, ich würde es gar nicht so mit Hundeszene oder Nicht-Hundeszene. Ich finde, die Hundeszene ist da manchmal härter im Gericht als die Nicht-Hundeszene. Also ich würde es nicht so in Hundeszene und Nicht-Hundeszene unterteilen, sondern ja, sich mit Menschen zu umgeben, die ein positives Weltbild haben, Menschenbild und auch Bild auf Hunde.
Genau, ja.
Also sich mit denen zu umgeben. Und mit positiv meine ich, dass sie grundsätzlich wohlwollend gegenüber sind, ohne auch alles durchgehen zu lassen. Also nicht zu verschönigen, sondern zu versuchen, das so zu erfassen, wie es ist. Und da können wir ja nur so eine grobe Idee haben, aber diese Neugierde haben, wie ist so ein Hund so, warum ist der so? Und in Gruppen, das kenne ich auch, was du so beschrieben hast, das kenne ich aus verschiedenen Positionen, aus der Trainerrolle, also dass ich so merke, dass meine Kunden da in Konkurrenz gehen, weil ihre Hunde sehr unterschiedlich sind. Ich mache mal ein Beispiel, habe ich einen sehr arbeitsfreudigen Hund, der wie so ein Pfeil zurückkommt beim Rückruf, dann sind da Leute sehr beeindruckt. Ja, und dann könnte ich sagen, oh, meiner kommt immer so langsam. Und dass man dann auch sieht, ja, der ist zwar langsam, aber was hat der für Vorteile? Der hat vermutlich den Vorteil, dass wenn er einmal was verstanden hat, dass er es sehr zuverlässig macht. Ja, oder dass er nicht so schnell auf Außenreize rausschießt, also dass er viel besser bleiben kann, eine viel bessere Grundruhe hat. Das ist jetzt nur sehr plakativ formuliert. Also was ich damit meine ist, diese Unterschiedlichkeit der Hunde zu sehen und darin zu sehen, was hat mein Hund für Qualitäten. Und jede Qualität hat auch eine Kehrseite. Und jede Qualität hat eine Kehrseite und jeder Missstand hat eine positive Seite auch. Und dann immer auf beide Seiten zu gucken und das auch in ein Verhältnis zu setzen. Und ich glaube, dass das wichtig ist für alle, die TrainerInnen sind, das auch immer wieder aufzuzeigen, zu sagen, ja, dein Hund kommt vielleicht nicht so schnell, aber er kommt sehr zuverlässig. Also da auch immer wieder sich das bewusst zu machen, darüber zu sprechen. Ich finde, da hilft auch mal einen Hundetausch zu machen. Also wenn man neidisch ist, also manchmal denkt man ja, oh, so einen Hund hätte ich auch gerne. Und den mal zu führen und zu merken, ja, es ist irgendwie cool, aber der bringt seine anderen Themen mit. Sagen wir, dieser schnelle Hund, wenn ich dem jetzt was beibringen will,
so
wird
geil,
der total hektisch.
Fängt an. Ich habe zwei so schnelle Hunde, es ist so schön, wenn die so langsam sind.
Ja, manchmal ja. Und trotzdem, wenn der dann so, weißt du, so gemütlich auf dich zugelaufen kommt und nochmal rechts guckt und nochmal links guckt, kann ich auch verstehen, dass man so denkt, ich hätte gerne einen schnellen Hund. Mhm. Ja, und trotzdem, ja, ich glaube, ist klar, was ich meine. Also eben die Qualität auch in diesem Tier zu sehen, das und eben nicht nur in dieser einen Situation. Also finde ja auch Neid nichts Schlimmes. Man kann ja auch einen wohlwollenden Neid haben, sage ich mal. Zu sagen, ja, das sieht schon cool aus, wenn er so geflitzt kommt. Trotzdem möchte ich mit dieser Energie 24 Stunden 7 leben. Ja, und dann ist da meine Antwort, ja, so viel Energie brauchst du dann doch nicht. Auch schön, dass mein Hund so ruhige Phasen hat.
Mhm. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst für unsere HörerInnen, dass du nicht heute Nacht aufwachst und denkst, ah, das hätte ich noch mal sagen können oder da gibt's doch einen Punkt oder so. was du noch loswerden willst.
Ich liebe, dass du dran denkst, dass ich gut schlafen kann. Ja, lass mich überlegen. Wir haben über viele Dinge schon gesprochen, auch viele Dinge, die mir wichtig sind. Das fand ich sehr schön. Ich glaube, was manche sich für eine Frage stellen, warum kann ich nicht über den formalen Weg die Dinge regeln? Also manche stellen ja auch zu Recht in Frage, muss man bestrafend arbeiten? Ich finde die Frage erstmal gut, dass man sich die stellt, weil ja, es uns ja auch wichtig ist, nicht zu bestrafen, wo es nicht unbedingt sein müsste. Das heißt, die Grundfrage finde ich schon mal gut. Und also aus meiner Sicht ist, wenn man alles belohnt aufbaut, erstmal gibt es manche Hunde, da kann man wirklich die Dinge belohnt aufbauen, weil sie mich nicht in Frage stellen, auch meine Anweisungen nicht in Frage stellen. Nur ich habe manchmal KundInnen, die ihren Hund so permanent in eine Anweisung stellen. Also mach jetzt Sitz, guck mich an, lauf schön zur Seite. Also es ist eine, also bös gesagt, so eine Dauerbeschallung auch. Also ein permanenter Kontakt. Und sie kommen so durchs Leben. Also es ist ein Management. Und die Frage ist ja, warum plädieren wir von Karnes für Erziehung, wo dann auch unter Umständen bei gewissen Hundetypen auch bestrafend gearbeitet wird, um eine Verbindlichkeit reinzubringen, wenn die Ablenkung zu hoch wird. Und das ist mir nochmal wichtig, das nochmal zum Abschluss so zusammenzufassen, warum ich das denke, warum das wichtig ist bei manchen Hunden. Ich glaube, ich möchte halt nicht durchs Leben laufen und ständig so eine Präsenz haben und immer auf den Hund gucken. Also ich finde es zum einen anstrengend. Ich möchte auch mal meinen eigenen Gedanken nachgehen. Und meine Vorstellung war ja, ein schönes Miteinander zu haben, wo wir zusammen gute Momente erleben. Und wenn ich den Hund unter Kommando stelle, selbst wenn das Belohnen beigebracht ist, der Hund muss ständig etwas abarbeiten, was ich ihm sage. Ja, und das ist nicht so meine Vorstellung von Hundehaltung. Also zum einen ist es für mich anstrengend. Ich finde es aber auch für den Hund anstrengend. Auch wenn das Dinge sind, die ihm Spaß machen. Aber ich glaube, dass es auch ein Stück der Persönlichkeitsentwicklung nimmt, auch so eigene Erfahrungen zu machen, eigene Lösungen zu finden, nicht alles vorgesagt zu kriegen. Ich weiß, das ist jetzt sehr plakativ gesagt, ja, und es gibt ja auch Übergänge von dem Ganzen. Ich stelle das mal so schwarz-weiß gegenüber. Es kommt ja selten so schwarz-weiß vor. Aber würde ich alles über diesen formalen Bereich regeln, dann kann das dazu führen, dass ich die Situation zwar schaffe, und ja, der Hund ständig unter Kontrolle ist. Ich habe den ständig im Blick, der muss etwas abarbeiten, auch wenn er es für Futter tut. Und trotzdem hat er nie Freizeit. Ja, und das ist ein Zustand, den ich persönlich nicht, das ist nicht meine Art, mit Hunden zu leben. Und wenn ich einen erzogenen Hund habe, und dann kann ich dann viele Freiheiten lassen, weil ich weiß, ich habe Zugriff. Ich kann dem einen vielleicht ein bisschen größeren Radius lassen, weil ich weiß, ich kann ihn zurückrufen. Ja, ich kann einen jagenden Hund in jagdlichen Gebieten laufen lassen, weil ich ihn auf dem Weg halten kann. Also wenn die Erziehung funktioniert, hat mein Hund aus meiner Sicht mehr Freiräume und eben auch, ich sag mal, mehr Luft zum Atmen. Und das ist für beide entspannter und das wünsche ich mir so für jedes Mensch-Hund-Team ein entspanntes Miteinander zu haben. Und da der eine muss mehr erzogen werden, der andere weniger. Ich glaube, dass das vielen Hunden gut tut. Und das, ich hatte ja auch gesagt, dass Erziehung auch Orientierung gibt. Und ich finde, da wird zu wenig drüber gesprochen, dass Hunde Kommandos geben auch Orientierung, aber es ist nicht so viel mit, oder das, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist nicht so viel Wechselwirkung da drin, aus meiner Sicht.
Mhm. Also wenn wir jetzt vergleichen, wie Hunde untereinander miteinander sind, dann ist ja relativ wenig ein lernender Bereich im Sinne von sich gegenseitig über positive Verstärkung dressieren, sag ich jetzt mal. Also Hunde bringen sich gegenseitig in der Regel keine Tricks bei, so, aber sehr viele soziale, direkte, sehr, sehr viel soziales Feedback.
Ja, und dieses Ritualisierte bei dem Formalen ist halt viel Ritual dabei. Und das, was du gerade ja beschrieben hast, ist soziale Reibung, aber auch soziale Nähe und soziales Miteinander. Und das kommt über Erziehung, wird das mehr gelebt, glaube ich. Und dieser formale Bereich fördert auch Beziehung, aber auf eine andere Art und Weise, wie das die Erziehung tut. Und das Ritualisierte ist eben, man läuft so in seinen Bahnen. Und aus meiner Sicht, also wenn man jetzt so auf menschliche Beziehungen guckt und wenn ich jetzt mit meinem Mann jeden Morgen um 8 einen Kaffee trinke, um 12 Uhr Mittag esse, dann abends haben wir ein Gespräch miteinander für 15 Minuten, dann gucken wir unsere Lieblingsserie.
Also wenn jeder Tag so
ablaufen würde. Ja, genau. Erst rede ich, dann redest du, dann reden wir gemeinsam. Ja, das ist, es ist okay, nur es wäre nicht meine Art, in einer Beziehung zu leben. Und so sehe ich es eben für Hunde auch. Und es mag Menschen geben, für die das anders ist. Aber ja, das war mir nochmal so wichtig, dass da andere Dinge drin stecken. Und es geht gar nicht um besser und schlechter, sondern für dieses Mensch-Hund-Team passend. Und meine Wahl wäre immer Erziehungs- oder Anlernsachen finde ich wichtig. Und aber diesen Erziehungsbereich, den finde ich auch wichtig, weil er auch nochmal eine tiefer gehende Beziehung fördert.
Tiefergehend ist ein schönes Wort dafür. Ja, danke schön. Danke für deine Antworten und deine Einschätzung zu dem Thema. Und dann haben wir das jetzt auch mal geklärt, was ein gut erzogener Hund ist.
Ja, ich hoffe, dass es ein bisschen Fragen wachruft, dass man sich so überlegt, ja, bin ich eigentlich zufrieden und ja, auch zu merken, ja, ich darf auch mal zufrieden sein. Und ja, vielen Dank für deine Fragen, es hat mir viel Freude gemacht.
Dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und bis bald.
Bis bald.
Mach's gut, tschüss. Tanja. Ciao. Das war sie, die Folge mit Tanja zum Thema, wann ist ein Hund eigentlich gut erzogen? Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sehr zu empfehlen eine ganz alte Podcast-Folge, nämlich Bin ich gut genug für meinen Hund? Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Wenn ihr uns Feedback zur Folge oder zum Podcast schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis_kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Und wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!